Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Guten Morgen, hier sind wieder Marlene und Jens und wir werden euch heute wieder eine weitere Folge in unserem Podcast präsentieren. Heute wird es um Teil 2 gehen zu dem Thema Wurzeln. Wir haben ja im letzten Teil schon über Prinzipielles berichtet. Heute soll es nochmal ein bisschen konkreter werden. Wir werden noch verschiedene Pflanzen vorstellen, die auch in die Familie der Ingwergewächse gehören. Und losgehen soll es allerdings mit einer nochmal grundsätzlichen Bemerkung zu: Was machen wir denn mit Wurzeln in Teebehandlungen, wenn wir eine Teebehandlung durchführen wollen und dort Wurzeln verarbeiten wollen? Was muss man dabei beachten? Was kann man denn alles mit Wurzeln machen? Also einerseits kann man sie natürlich ausziehen wie jedes andere Pflanzenteil auch, wie Stängel oder Blätter oder Blüten. Dazu kann man sie in heißes Wasser, mit heißem Wasser überbrühen und aus ihr einfach einen Sud herstellen. Natürlich gibt es auch Vorschriften oder Anwendungen, die darüber hinausgehen. Also man kann zum Beispiel Wurzeln eine Nacht hinweg in kaltem Wasser liegen lassen und sie so ausziehen und morgens dann den Sud aufkochen bzw. abseihen und nochmal warm machen. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Man kann Wurzeln auch als Pulver zu dem normalen Tee dazufügen. Man kann Wurzeln auch alkoholisch lösen, also Wurzelstückchen in Alkohol auflösen, stehen lassen und als Tropfenform genießen. Und zu guter Letzt kann man natürlich einfach auch Wurzelpulver als solches roh zu sich nehmen, messerspitzenweise in etwas Joghurt oder Trägermasse, die einem geeignet scheint. In den Kombinationstees, die ich so gerne bevorzuge, lasse ich die Wurzeln normalerweise immer mit den ganzen Blättern und Stängeln in eine Tüte füllen und dann aufgießen. Dann kann sich auch das hauptsächliche Inhaltsstoffpaket aus den Wurzeln in Wasser lösen und nach 20 Minuten reicht die Menge der ausgezogenen Bestandteile eigentlich aus. Hat man allerdings einen Tee, der nur aus Wurzelmasse besteht, naja, dann sieht die Sache anders aus und man könnte ja da wirklich auf die Idee kommen, abends den Tee in kaltem Wasser aufzulösen oder einzulegen und dann über Nacht hinweg ausziehen zu lassen, morgens abzuseihen und nochmal warm zu trinken. Das machen halt die Leute der chinesischen Medizin mit ihren Kräutern bzw. Wurzeln nochmal gerne. In den Kombinationstees, wie gesagt, ist das meistens ein bisschen schwieriger. Auch weil, wenn man die Wurzeln generell ein Stück weiter separieren würde, wäre der Aufwand eigentlich ziemlich enorm. Denn die Idee ist ja, dreimal täglich eine Tasse zu trinken. Und wenn man dann unterschiedliche Herstellungsverfahren anwendet, kommen die Leute meistens gar nicht mehr wieder. Ja, dann lass uns gleich beginnen. Fangen wir also an mit der Kurkuma heute. Das ist die Gelbwurzel. Die kennen wir aus der Küche und wird in ganz verschiedenen Gerichten, meistens aus dem asiatischen Raum, beigefügt. Sie ist das Hauptfärbemittel vom Curry-Gewürz und ja, heißt nicht ohne Grund Gelbwurzel, weil die Wurzel, wenn man sie halt getrocknet hat und dann aufschneidet, gelb, wirklich strahlig gelb leuchtet. Gelb ist ja auch die Farbe der Leber, das hatten wir ja schon mal in der Signatur, denn viele leberbezügliche Pflanzen tragen gelbe Blüten, wie der Löwenzahn zum Beispiel. Und hier haben wir auch diese Farbkombination gelb gehört zur Leber und damit ist die Gelbwurzel selbstverständlich eine Leberpflanze. Wird auch dann entsprechend gut eingesetzt bei leberbezüglichen Erkrankungen, wie Gallensteinen zum Beispiel oder eben Gallengangsentzündungen, Gallenblasenentzündungen sowieso und natürlich auch lebereigene Erkrankungen sind damit im Beschwerdebild vorhanden. Und zu guter Letzt natürlich auch die Gelbsucht. Die kann natürlich auch unterschiedliche Ursachen haben, weist aber eben auch wiederum auf die Leber hin. Und hier in Analogie dessen nimmt man dann auch die Gelbwurzel als Unterstützung. Ursprünglich kommt die Gelbwurzel aus dem asiatischen Raum. Und zwar über Indien ging sie dann nach Arabien über und dann nach Europa. Und das ist halt alles mit so vor 400, 500 Jahren aus geschehen. Heute ist sie ja kaum noch wegzudenken. Jedes kleine Kräuterregal oder Würzregal in irgendeinem kleineren Supermarkt hat die Gelbwurzel als Pulver vorrätig. In den Apotheken kriegt man noch die ganz normale Wurzel, also das heißt dann in dem Fall der Wurzelstock, Rhizoma, ist noch officinell. Ob man allerdings das eben in den herkömmlichen Kräuterapotheken bekommt, muss man immer mal so ein bisschen rauskriegen, denn das Sortiment hat sich ja doch stark eingekürzt. Botanisch gesehen ist der Ingwer sehr, sehr dicht dran. Und zwar sieht die Pflanze Gelbwurzel auch so ein bisschen so aus wie der Ingwer, hat aber andere Blätter und sind natürlich Geschwister im Land, könnte man so sagen, und wurden einfach in eine Familie gesteckt. Die Gelbwurzel ist ein Ingwergewächs, wächst erstmal sehr krautig und hat einen knolligen Wurzelstock, den wir dann halt ernten. Rein geschmacklich ist diese Wurzel dann, die wir dann halt auch essen, dann bitter und brennt auch im Mund, wenn man davon zu viel hat. Im Tee dürfte das aber nicht so ein Problem sein, weil man da ja prozentual eigentlich weniger von nimmt. Über die Galle-Wirkung hinaus haben wir noch andere Wirkrichtungen. Das betrifft zum Beispiel die Anwendung der antimikrobiellen Abteilung, und zwar wenn wir verschiedene Erregerstämme, meistens Bakterien vor uns haben, auch die multiresistenten Keime, die in Krankenhäusern so gerne wohnen, die werden von der Gelbwurzel gut in Schach gehalten. Dann wirkt sie auch gerne gegen Pilze und insgesamt wundheilend, sowohl gegen die Pilze von außen als auch die wundheilend von außen. Hier das Wurzelpulver aufstreuen, auflegen, mit einer kühlen Kompresse befestigen und einwirken lassen. Und dann hat sie natürlich auch noch eine allgemein entzündungshemmende Wirkung. Das richtet sich überall auf alle Entzündungsherde im Körper, ist nicht beschränkt auf die Haut oder im Darm. Nein, überall, wo ihr Entzündungen habt, das kann in der Schilddrüse sein, das kann im Unterbauch sein, also überall, wo ihr Entzündungsherde habt, ist die Kurkuma gut geeignet, diese mit zu beseitigen. In Richtung der Leberwirkung wieder ist die Gelbwurzel eine Spezialität zur Verringerung des Cholesterinwertes. Natürlich ist der in den letzten Jahren, Jahrzehnten, könnte man ja sagen, natürlich etwas in den Vordergrund gerutscht, weil ja auch chemische Mittel dort immer wieder in den Werbung auftauchten, die Ärzte so viel verschrieben haben. Insgesamt ist das Thema Cholesterin sicherlich auch noch mal eine Folge wert. So viel sei erstmal schon gesagt, die Gelbwurzel verringert den hohen Cholesterinanteil im Blut und die ja nicht so guten Fette im Blut gehen zurück. Bis zu 88% wurde in klinischen Studien ermittelt. Also habt ihr es mit einem höheren Cholesterinwert zu tun, denkt an die Gelbwurzelanwendungen auch gerne als Tee und dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite einen Schritt weiter. Dann ist zu lesen, dass die Gelbwurzel ja auch gegen Tumorwachstum gut geeignet ist und das stimmt auch erstmal soweit, denn unser Körper produziert ja jeden Tag so und so viel Tumorzellen und diese werden halt entsprechend normalerweise abgebaut, je nachdem wie unsere Abwehr Leistung beschaffen ist, schafft der Körper das jeden Tag wieder neu umzuwandeln. Was dann übrig bleibt, sind dann sogenannte freie Radikale und das sind halt also Zellbestandteile oder ungünstige Bestandteile, die wiederum dann zum Krebsgeschehen führen. Und hier kommt dann die Gelbwurzel zum Einsatz und zwar diese bindet diese freien Radikale im Blut und damit können sie halt ausscheidbar gemacht werden und unschädlich gemacht werden. Und dadurch entsteht sozusagen prophylaktisch erstmal kein Tumorwachstum. Schon bestehende Tumoren allerdings sind für die Gelbwurzel natürlich keine Indikation. Da müsstet ihr dann schon andere therapeutische Maßnahmen ergreifen. Hingegen hat man eben festgestellt, dass die Gelbwurzel hautschützende Eigenschaften aufweist. Und zwar ein Hauptbestandteil der Gelbwurzel ist das Kurkumin. Und das schützt halt vor Strahlenbehandlungen, also die Haut. Die Haut wird an sich glatter und geht nicht so schnell kaputt. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man auch festgestellt hat, dass die Blutgefäße in den Krebsansammlungen oder Tumoren entsprechend zurückgehen. Wie das klappt, ist nicht erforscht. Dass es klappt, ist schon mal sicher. Also man sagt ja mal dazu, man hungert den Krebs ein Stück weit aus, denn der braucht natürlich auch Nahrungsmittel. Und wenn die Blutgefäßproduktion dort stoppt oder rückläufig ist, ist das ein gutes Zeichen. Natürlich kriegt man den ganzen Krebs nicht in der Phase mehr so von alleine aufgelöst. Allerdings kann man ihn auch vorschädigen, bis dann die Kollegen der Schulmedizin eingreifen und radikalere Methoden anwenden. Natürlich hat jedes Mittel auch so seine Gegenanzeigen. Und zwar, wenn die Gallengänge verschlossen sind durch Gallensteine, sollte man von der Gelbwurzel nicht zu viel benutzen, weil man ja die Galle zum Fließen bringt. Sind die Steine dort in dem Gallengang schon sehr massiv, kann die Galle ja nirgendwo hin und dann hat man natürlich eine Gallenkolik ausgelöst. Nicht sehr clever. Also hier vorher versichern, das eine und das andere ist aber, dass trotzdem eben eine Langzeitbehandlung von Beschwerden durch die Gelbwurzel gut machbar ist, denn es gibt keine Abhängigkeitskomponente in diesem Fall und vor allen Dingen gibt es einfach eine längere Verträglichkeit. Also man kann die Gelbwurzel wirklich sehr, sehr lange benutzen, ohne dass der Körper da einen Schaden von trägt. Also abschließend lässt sich sagen, dass die Hauptanwendung der Gelbwurzel sich auf drei Dinge beschränkt, und zwar einerseits den großen Leberschutz und Leberbereich, dann haben wir das pilztötende Momentum und bakterientötende Momentum und natürlich die antitumorale Wirkung, also die halt sich auf den Vorprozess bezieht. Ja, das war das, was ich euch dazu mitgeben kann. Und dann möchte ich gleich überleiten zur nächsten Pflanze, auch eine Pflanze, die aus der Familie der Ingwergewächse stammt, die wir gar nicht damit assoziieren, das ist der Galgant. Den Galgant kennen wir erstmal als verdauungsspezifisches Mittel. Wir lesen in den Anwendungsbereichen, die wir öfter in verschiedenen Kräuterbüchern nachlesen können, ja oft hier diesen Passus Oberbauchschmerzen gerne mit Krämpfen oder eben zum Beispiel blähungswidrig. Es ist ja eingestuft. Er enthält auch entsprechend scharfe Stoffe, die dann auch gegen Blähungen zum Beispiel gut vorgehen können und im weiteren Verlauf natürlich so reflektorisch über die Blähungsbeseitigung ist es auch ein bekanntes Herzmittel, welches nicht direkt über Herzglykoside, also herzwirksame Substanzen verfügt, sondern über die Verbesserung der Verdauungsleistung das Herz beeinflusst. Das ist das sogenannte Röhmheld-Syndrom, was wir in den heilpraktischen Ausbildungen ja immer lustig beschmunzelt haben und die Schulmediziner manchmal sogar nachfragen, was denn das für ein Syndrom sei, von dem sie noch nicht gehört hätten. Allerdings kommt das in den Praxen ja doch recht häufig vor, dass nach ja, Verdauungsbeschwerden Herzbeschwerden auftreten und da ist eben der Galgant eins der wichtigeren Mittel. Aber jetzt nochmal zurück zur botanischen Beschreibung, Kurzbeschreibung, und zwar kommt der Galgant ja auch wiederum aus Asien. Dann hat er die nördliche Grenze des Balkan irgendwann überwunden und ist direkt dann irgendwann in Europa angekommen. Der Galgant hat einen ganz normalen Wurzelstock, der ja so ähnlich aussieht wie das Ingwergewächs, und demnach entsprechend ist er halt in die gleiche Familie eingetaktet worden. Seit dem 18. Jahrhundert ist er dann hier direkt bei uns in Europa auch als officinelle Heilpflanze gelistet und eben in ganz verschiedenen Kräuterabhandlungen immer mal wieder zu finden. Die Hildegard von Bingen hat den Galgant auch sehr gemocht und hat auch entsprechend immer wiederum über ihn berichtet und Hinterlassenschaften, also Aufzeichnungen hinterlassen, so rum. Und von ihr wissen wir eben auch über die Wirkung auf das Herz. Die Schadstoffe, die wir beim Galgant vorfinden, sind ja nicht nur für die Verdauung ziemlich gut, sondern die haben auch eine Besonderheit. Die wirken nämlich gerne auf die ganzen Kopfhöhlen und zwar auf die Schleimhäute der Kopfhöhlen. Denn wenn wir die verstopft haben und dann sie schmerzen, müssen wir Mittel einsetzen, die die Flussfähigkeit oder die Fließfähigkeit der Schleimhäute wieder hinkriegen. Und da eignet sich der Einsatz vom Galgant ganz hervorragend, gerne auch im Wechselspiel mit zum Beispiel Kalmus ist da eine ganz gute Unterstützung. Die Meisterwurz, Eukalyptusblätter oder die Eibischwurzel kann man alle in einen Tee tun und damit eben die Kopfhöhlen gut und sauber bekommen. Kurz und knapp könnte man sagen, dass man den Galgant also erstmal bei Magenschwäche einsetzt, dann für die Kopfhöhlen. Die ganzen Stirn- und Kieferhöhlenerkrankungen und Stauungen und natürlich auch die Gallestauungen, denn also es ist ein Mittel, was sozusagen den Stau löst und Wärme in unseren Körper transportiert. Das ist in vielen Fällen einfach schon ausreichend, dass die Gesundheit hergestellt wird. Also denkt das nächste Mal, wenn ihr von einem dieser drei übel befallen seid, an den Galgern, versucht es mit der Teezubereitung. Aber wenn euch das irgendwie nicht ganz zusagt, dann nehmt ihr einfach Kapseln. Die gibt es ja ganz normal in jedem Apothekenbestand oder auch in den Reformhäusern. Und damit komme ich heute dann auch schon zum Ende der Folge. Ich hoffe, es war wieder kurzweilig für euch und werde mich nächste Woche wieder einem anderen Thema widmen. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.